Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute haben wir Jonathan Neuscheller zu Gast und wir sprechen über Coca-Cola, nicht das Getränk. Naja, ein bisschen auch das Getränk, aber hauptsächlich natürlich über das Unternehmen und die Aktie von Coca-Cola sowie Chancen, Risiken, Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis und zwar, es gibt auf der alleaktien.de Plattform aktuell eine brandneue Analyse und zwar zu einem Konkurrenten von Coca-Cola, nämlich Pepsi Company. Ein Unternehmen, was sogar noch breiter aufgestellt ist als Coca-Cola selbst. Und du kannst dir jetzt diese Premium-Aktienanalyse, wenn du magst, reinziehen. Du gehst einfach nur auf alleaktien.de/Kolja und dort hast du die Möglichkeit, 30 Tage lang das Alle-Aktien-Premium-Paket kostenlos auszutesten. Dort kannst du dir dann auch die Pepsi-Analyse kostenlos runterladen. Und dann, wenn du dich 30 Tage lang vom Angebot von Alle-Aktien überzeugt hast, kannst du gerne natürlich auch weiterhin kostenpflichtig dann Mitglied bleiben. Ja, dann hallo und herzlich willkommen, lieber Jonathan hier im Podcast und bei dem heutigen Thema, denke ich mal, hast du dir schon ein passendes Getränk zur Seite gestellt. Ich bin ja noch im frugalen Monat, ansonsten würde hier wahrscheinlich auch eine Cola Zero stehen, aber was steht bei dir als Getränk daneben?
Ja, die kalte Cola steht bereit, dank deines Verzichts sogar noch eine zweite. Ich gleiche deinen fehlenden Konsum aus, denn die Coca-Cola-Aktionäre unter den Zuhörern, die wollen ja auch bedient werden und freue mich total, wieder im Podcast dabei sein zu dürfen. Und zumal wir heute über, glaube ich, die Ikone des Kapitalismus und des Kaltgetränks sprechen.
Und das kann man wirklich sagen.
Was ich mich halt immer frage, ist, wer hat überhaupt Coca-Cola erfunden?
Genau, das werden wir gleich besprechen. Und ich kann dir sagen, Jonathan, Coca-Cola, für die, die es noch nicht wussten, hat eine der kuriosesten, spannendsten und abgefahrensten Geschichten, die man überhaupt sich vorstellen kann. Also wer von euch den The Founder gesehen hat von der Gründung von McDonald's, der sollte auf jeden Fall eigentlich mal ein Drehbuch schreiben, weil ich glaube, es gibt noch gar keinen richtigen Spielfilm über die Gründung von Coca-Cola. Aber ich kann dir versprechen, das geht richtig ab. Da werde ich jetzt gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber zunächst mal ganz kurz das allgemeine Geschäftsmodell oder beziehungsweise wer oder was ist eigentlich Coca-Cola? Ja, ich meine, es ist eines der weltweit größten Softdrink-Produzenten überhaupt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber 500 Marken hat Coca-Cola insgesamt. Und die Besonderheit ist, dass alle Marken sind alkoholfrei. Und wir haben natürlich alles von Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, Mineralwasser, Tafelwasser. Cola hat ja auch ganz viele Wasser und so weiter. Sowas wie Apollinaris zum Beispiel oder Bon Aqua und so, das gehört, glaube ich, alles zu Coca-Cola dazu. Ja, also richtig, richtig viele verschiedene interessante Marken. Und dann natürlich noch ein Bereich, der auch in den letzten Jahren immer beliebter und immer größer wurde, sind natürlich die ganzen Zero-Getränke, die es von allen Marken gibt, Energy-Getränke und einfach tausende von verschiedenen Produkte. Ja? Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie Coca-Cola aber damals irgendwann mal als kapitalistische Urstory gestartet hat, dann müssen wir bis ins Jahr 1886 zurückreisen. Also im Endeffekt schon über 130 Jahre. Und da gab es einen Mann, der hieß John Pemberton. Und das war ein Kriegsveteran und gleichzeitig Pharmazeut. Und der hat im Endeffekt eine Sucht gehabt, nämlich war der süchtig nach Morphin. Und das ist halt so ein sehr starkes Mittel, was halt gegen Schmerzen und so weiter hilft. Ja, wird auch im Krieg und so weiter eingesetzt. Und der hat dann immer, weil er halt auch Pharmazeut war, so die unterschiedlichsten Dinge zusammengebraut. Und jetzt haltet euch fest, die erste Cola, die er hergestellt hat, die bestand aus Wein, dann Cola-Nüssen, dann eine sogenannte Pflanze, die heißt Damiana. Und das ist eine Pflanze, die unter anderem einerseits aphrodisierend wirken soll und auf der anderen Seite auch jede Menge Koffein hat und dann auch noch ein Extrakt aus der Coca-Pflanze. Ja, also deswegen auch der Name Coca-Cola. Das heißt, früher war im Jahr 1886 und in den folgenden Jahren war in Coca-Cola tatsächlich auch noch Kokain drin. Denn wir haben, wie heute, Jonathan, dir ist vielleicht heiß, du trinkst nebenher eine Cola, aber damals wurde das eben entwickelt gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen und Depressionen. Und das Interessante ist, später, auch als der Pemberton schon lange tot war, hat sich eine richtig intensive Zusammenarbeit zwischen dem US-Militär und Coca-Cola irgendwann herauskristallisiert. Und Coca-Cola war im Endeffekt eines der wichtigsten Motivationsmittel für die Soldaten. Das heißt, nichts von wegen einfach nur Freizeitgetränk, so wie das, was es heute ist, sondern damals wahrscheinlich auch noch in einer anderen Dosierung, war Coca-Cola wirklich ein Einsatz gegen Kopfschmerzen, gegen Müdigkeit und so weiter. Und dann später, als dann die Prohibition kam und so weiter, musste der Erfinder, der Pemberton, den Wein rausnehmen aus der Cola und es entstand mehr und mehr eben die klassische Coca-Cola, die wir heute als solche noch kennen. Und wie ihr sehen könnt, eine ziemlich spannende Geschichte. Vor allem, weil dann später ein anderer Apothekengroßhändler namens Asa Griggs Candler die Rechte von Pemberton abgekauft hat. Und das Interessante und Kuriose ist, dass der Erfinder ziemlich schnell danach gestorben ist. Und es gibt so alle möglichen Gerüchte und Stories darüber, dass der halt richtig erpresst worden ist oder dass der halt vielleicht sogar umgebracht wurde. Man weiß es halt nicht. Aber jedenfalls jede Menge Sprengstoff in der Geschichte von Coca-Cola und um dieses geheime Cola-Rezept. Aber jetzt wisst ihr mal so ein bisschen, wie damals Cola entstanden ist. Eben nicht als Freizeitgetränk, sondern einfach als extrem, potentes Mittel gegen Kopfschmerzen, Müdigkeit und vielleicht sogar ein bisschen aphrodisierend.
Ja, sehr beeindruckend. Das erinnert mich schon ein bisschen an die Geschichte von der Pepsi-Cola, die erst ein paar Jahre später losging, so um 1900. Mhm. Und damals wurde Pepsi-Cola als köstlich und gesund beworben, denn mit 11 Gramm Zucker pro 100 Gramm ist das auf jeden Fall ein wichtiger Baustein für die Gesundheit des Körpers. Also schon spannend. Damals war die Wirtschaft irgendwie noch ein bisschen freier in ihren Werbeversprechen.
Definitiv.
Oder die ganzen Regulierungen waren noch nicht so hoch, die Bevölkerung war noch glücklicher, zumindest nach dem Konsum eines solchen Getränks. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass mittlerweile das Ganze in geordneten Bahnen verläuft, denn ansonsten würden vielleicht mehr Montagsautos hergestellt werden und so weiter und so fort. Von dem her, zum Glück kann man die Cola mittlerweile bedenkenlos trinken, beziehungsweise zumindest die Zero-Variante. Ansonsten sammelt sich ja doch ein dickerer Bauch an im Laufe der Jahre.
Ja, genau, aber interessant vielleicht noch für die Leute, die halt sich für die Geschichte interessieren. Es gibt auch einen Wikipedia-Artikel dazu, wo das alles so ein bisschen aufgelistet ist. Also ein ganz wichtiger Mann für Coca-Cola. Späterhin wurde dann der Roberto Guizueta, weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, ein Italiener, glaube ich. Der hat Anfang der 80er Jahre Coca-Cola übernommen als CEO und war im Endeffekt der Mann, der entscheidend für den ganzen späteren Erfolg dann für Coca-Cola wurde. Es wurde dann auch die Diet Coke eingeführt, die bahnbrechenden Erfolg gab und die gibt es ja auch heute immer noch. Und wer, wie gesagt, sich die Geschichte nochmal in aller Detailbesessenheit durchlesen will, kann das auf Wikipedia tun. Und ansonsten hoffe ich, dass irgendwann ein cooler Regisseur sich das Ganze mal annehmen wird und einen Spielfilm dazu produziert. Aber jetzt, Jonathan, erzähl uns doch ein bisschen mehr zum Geschäftsmodell von Coca-Cola.
Ja, super gerne. Also nach dieser wirklich spannenden Geschichte vielleicht hilfreich, wenn man erstmal noch ein bisschen ins Flugzeug steigt und dann aus höherer Flughöhe mal auf die Branche herunterblickt, um das Geschäftsmodell besser einordnen zu können. Coca-Cola ist ein nicht zyklischer Konsumgüterhersteller. Konsumgüter sind Güter, die von uns privaten Personen konsumiert werden. Und zwar teilt man die eben ein in zyklische und nicht zyklische. Was ist der Unterschied? Zyklische Konsumgüter ermöglichen eine Aufschiebung des Konsums, also beispielsweise das Auto oder auch der Kauf neuer Klamotten. Und daher gibt es viel stärkere Nachfrageschwankungen. Wenn ich gerade nicht das Geld beisammen habe für ein neues Auto, dann bringe ich halt meine alte Rostlaube nochmal in die Werkstatt, dann kommt die nochmal durch den TÜV und entsprechend hängt halt der Absatz von Autoherstellern immer an irgendeine Konjunkturentwicklung oder Beschäftigungsentwicklung und verläuft in starken Schwankungen. Und die sieht man dann auch im Aktienkurs, in der Dividendenentwicklung und so weiter und so fort. Wohingegen nicht zyklische Konsumgüter regelmäßig verbraucht werden. Also das klassische Beispiel dafür ist einfach das Toilettenpapier. Das wird halt einfach benötigt, ohne sieht es ziemlich übel aus und auch in einer extrem konstanten Nachfragemenge. Und Ähnliches gilt halt für Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, dann natürlich irgendwelche Süchte wie Alkoholsucht, Zigarettensucht und natürlich die schon angesprochenen Hygieneprodukte, zu denen auch irgendwas wie Shampoo etc. zählen. Diese Branche, nicht zyklische Konsumgüterbranche, hat halt eines gemeinsam oder einiges gemeinsam. All die Sektoren, die ich gerade aufgelistet habe, wir haben kein explosionsartiges Wachstum mehr. Um es mal bildlich zu erzählen, die Zahl der verbrauchten Toilettenpapiere wird in den nächsten 10 Jahren nicht durch die Decke gehen. Außer die Chili-Hersteller haben eine große Absatzförderung oder so. Aber jedenfalls, das wird halt einfach ein Grund sein, weshalb die Wachstumsrate gedeckt ist. Dann wird es aber umgekehrt aber auch keine große Abschwächung in der konsumierten Menge geben, nur weil mal die Konjunktur nicht gut läuft. Also wer halt an den großen Crash und Wirtschaftseinbruch und so weiter glaubt, sollte gerade in dieser Branche investiert sein, denn hier gibt es auch während der Finanzkrise weitere Dividendenerhöhungen, stabile Kurse, steigende Gewinne, wie man sie eben bei Coca-Cola oder auch McDonald's beobachten konnte. Und die dritte Gemeinsamkeit: all diese nicht zyklischen Konsumgüter haben halt eine sehr hohe Vorhersehbarkeit. Da wird auch in 5 und in 10 Jahren noch eine Menge Cash abgeliefert werden von den Unternehmen, egal was die Wirtschaft macht. Und deswegen ist es halt sehr interessant für langfristige Privatanleger, weil es eben typischerweise geringere Kursschwankungen und stabilere Dividenden gibt. Und das bringt einen halt auch dann sehr entspannt durch irgendwelche Wirtschaftskrisen wie 2008, 2009. Jetzt, um das ganze Branchenthema noch abzuschließen: welche Konsumgüterbereiche gibt es eben? Ich habe es schon ein paar angesprochen, zum Beispiel Tabak. Da ist halt immer das Problem, dass die Menge rückläufig ist. Dafür können die Preise aber sehr gut erhöht werden. Da bin ich investiert. Dann kann man natürlich sich so einen Riesen wie Procter & Gamble holen. Da hat man halt keine Lebensmittel oder Getränke, sondern von der Zahnpasta über das Shampoo, über das schon angesprochene Toilettenpapier. Also die sind halt, aber auch über Beauty-Produkte, die sind da sehr breit. Und wenn man aber sagt, ich möchte eher in dem Nahrungsmittel-Getränke-Bereich sein, dann ist natürlich die Nummer 1 die Nestlé, die aber neben ja Getränken auch noch ganz viele andere Sparten von Fertiggerichten über Tierfutter und so weiter und so fort hat. Oder man sagt eben, ich möchte, und darüber sprechen wir jetzt heute, wirklich von diesem Markt für alkoholfreie Getränke profitieren. Und dann ist Coca-Cola das mit großem, großem Abstand Nummer 1 Unternehmen, auf das man hier setzen kann. Wie bewertet man so die ganzen Konsumgüterunternehmen? Da auch noch ein Input, der natürlich von dir als Zuhörer auch für alle anderen Konsumgüterunternehmen angewendet werden kann. Die wichtigste KPI, also Kennziffer, ist einfach, wie stark wächst der Umsatz aus eigener Kraft. Dieses sogenannte organische Umsatzwachstum ist die zentrale Kennziffer. Denn wir werden gleich noch auf die Umsatzentwicklung von Coca-Cola zu sprechen kommen. Es gibt einfach Währungsschwankungen bei internationalen Unternehmen, wie Coca-Cola ja eins ist. Und es gibt immer wieder andere verzerrende Effekte, wie dass man eine große Marke übernimmt. Coca-Cola übernimmt gerade, glaube ich, Costa Kaffee oder hat das 2019 schon gemacht. Oder dass man eine Marke verkauft. Oder auch, und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, dass man Abfüllbetriebe verkauft und das verzerrt dann die Umsatzentwicklung. Und deshalb schaut man nicht auf den echten Umsatz, sondern auf das organische Umsatzwachstum. Und je höher das ist, desto besser. Und ja, damit mal das Ende dieses Branchenrundfluges und jetzt mal tiefer abgetaucht wirklich in das Geschäftsmodell von Coca-Cola. Du hast es ja schon gesagt, Kolja, es ist ein wirklich fokussiertes Unternehmen, das sich ausschließlich auf Getränke, und zwar auf alkoholfreie Erfrischungsgetränke, fokussiert hat. Und was bedeutet das genau? Zum einen gehört dem Unternehmen eben die jeweilige Marke, die bekannteste davon ist Coca-Cola. Dazu natürlich neben diesem Markenpatent auch das Rezept und auch Das Marketing wird durchgeführt. Da gibt alleine Coca-Cola über 4 Milliarden Dollar pro Jahr aus. Und Coca-Cola stellt dann auch den Sirup her. Und jetzt kommt das Spannende. Nachdem der Sirup, das ist so ein ganz starkes Konzentrat, hergestellt wurde mit dem geheimen Coca-Cola-Rezept, wird es nicht mehr von Coca-Cola selbst weiterverarbeitet, sondern dann wird dieses Sirup an ein anderes Unternehmen geliefert. Das ist dann ein Abfüllungsunternehmen und das vermischt dann diesen Sirup oder das Konzentrat zusammen mit Leitungswasser, fügt noch Kohlensäure hinzu und füllt das Ganze dann in Flaschen ab und tut diese Flaschen dann auch zu den jeweiligen Verkaufsstandorten, sei das jetzt ein Restaurant oder sei das ein Supermarkt oder eine Tankstelle, transportieren. Und dieses Abfüllungs- und Logistikgeschäft ist halt ein sogenanntes margenschwaches Geschäft. Da muss man viel investieren in Fabriken, in LKWs, in Kapital und hat umgekehrt eine relativ geringe Rendite. Und deshalb hat Coca-Cola im Gegensatz zum Konkurrenten PepsiCo sich dazu entschieden, diese sogenannten Lizenzabfüller oder eben einfach Abfüllunternehmen abzuspalten, an die Börse zu bringen. Und die haben dann halt einen Vertrag, dass sie eben diesen Coca-Cola-Sirup abfüllen und vertreiben dürfen. Und seitdem ist natürlich dann auch der Umsatz von Coca-Cola deutlich zurückgegangen, wenn man sich jetzt praktisch nur noch auf dieses, Lizenzgeschäft konzentriert, auf das Marketing und im Endeffekt auf die Herstellung von dem Sirup. Und der ganze restliche Umsatz hat gar keine oder taucht nicht mehr in der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung von Coca-Cola auf. Und deshalb die wichtigste Botschaft oder eine der Botschaften, die ich einfach verbreiten möchte: keine Sorge vor dem rückläufigen Coca-Cola-Umsatz der letzten Jahre. Diese Veränderung und Abspaltung der Abfüllbetriebe ist komplett abgeschlossen und fortan wird der Unternehmensumsatz also wieder steigen, weil wir diese verzerrenden Effekte nicht mehr haben. Zu den Marken hast du ja schon was gesagt: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Minute Maid, Säfte in Amerika, Dasani Wasser und mit, was ich in Amerika auch getrunken habe, war, finde ich, richtig lecker. Die haben jetzt neben diesem kohlensäurehaltigen Wasser, haben die jetzt auch so einen Zitronenaroma hinzugefügt und das schmeckt dann wie so ein Schuss Zitrone noch dabei, hat aber keinerlei Kalorien, ist sehr erfrischend, also das ist auch ein tolles Produkt. Dann auch diese Fuse Teas, also Eistee, der sie jetzt zunehmend auch in Europa verkauft wird, Innocent Smoothies und natürlich auch ein größeres Aktienpaket und ein Profit Share an den ganzen Monster Energy Drinks. Und jetzt auch seit 2019 noch die Kaffeekette Costa Coffee nach Starbucks, Nummer 2 Kaffeehaus der Welt, mit auch einigen Standorten. Ja, das mal zu Coca-Cola. In Summe sind es dann 50% Marktanteil weltweit im Markt für Erfrischungsgetränke. Das muss man sich mal vorstellen. Und das entspricht 1,9 Milliarden Portionen Coca-Cola jeden Tag und 22.000 Mal pro Sekunde wird weltweit irgendein Deckel oder eine Dose von Coca-Cola geöffnet. Und das finde ich dann wirklich, wirklich beeindruckend und zeigt einfach, was für ein Gigant hier entstanden ist im Laufe der Jahrzehnte. Und das mal zum Geschäftsmodell. Ich glaube, das ist jetzt klar. Und jetzt wird es natürlich spannend, wenn man schon 50% Marktanteil weltweit hat und gleichzeitig, also wirklich weltweit, nicht nur in Amerika, und gleichzeitig irgendwie der Durst jetzt ja nicht jedes Jahr zunimmt. Es ist ja nicht so, dass die Menschheit vor 10 Jahren 1 Liter Wasser oder Getränke pro Tag getrunken hat, heute 2 Liter und in 10 Jahren sind es 4 Liter pro Tag. Nein, das ist eine konstante und kein mengenmäßiges Wachstum mehr. Kommt natürlich die Frage auf, wie kann Coca-Cola seinen Umsatz und Gewinn in Zukunft überhaupt noch steigern? Das ist ja eine berechtigte Frage. Und ja, das ist halt eines der großen Fragezeichen, das man als Coca-Cola-Investor oder Interessent derzeit hat.
Genau, weil das ist auch einer so der Punkte, die mich bei Coca-Cola jetzt aufhorchen lassen. Ich habe mir auch gerade nochmal das Dividendenadelprofil angeschaut und ist ja wirklich beeindruckend, was Coca-Cola hier für eine Kontinuität hat. Also ich meine, die haben jetzt in den letzten 25 Jahren jedes Jahr ihre Dividende erhöht. Auch wenn jetzt würde man sie, das sieht man auch auf dem Dividendenprofil, wenn man sie jetzt gegen Monster Beverages und auch gegen Pepsi-Cola jetzt in den letzten 5 Jahren gegenstellt, dann sind die anderen beiden Unternehmen besser abgeschnitten, was die Gesamtrendite betrifft. Aber ich überlege mir, okay, die Ausschüttungsquoten sind ziemlich hoch, was die Dividenden angeht. Und warum sollte ich mir als Anleger, wenn ich mir die Frage stelle, woher soll zukünftiges Wachstum kommen? Weil dann setze ich ja, ich denke mir halt, okay, ich will halt natürlich auch richtiges Umsatzwachstum wieder irgendwann haben und Gewinnwachstum, was den Kurs nach oben bringt. Weil ansonsten, wenn ich mir nur diese Ausschüttung haben will, dann kann ich mir auch eine der vielen Anleihen von Coca-Cola ins Depot legen. Da gibt es welche mit 4, 5, 6% Coupon und so weiter. Und brauche ich mir nicht irgendwie die Dividende ins Depot legen. Weißt du, was ich meine, Jonathan? Weil dann habe ich definitiv ein Unternehmen, eine Ausschüttung, die nicht vom Kurs abgezogen wird, die nicht so stark schwankt und wo ich im Insolvenzfall, gut, der wird bei Coca-Cola wohl eher weniger jetzt eintreffen, aber trotzdem habe ich dann ein sichereres Investment. Das heißt, ich glaube, du verstehst mein Argument, ich will mehr Wachstum haben, wenn ich jetzt dabei Cola investiere. Oder ich sage halt, gut, es ist eine Altersvorsorgeinvestition, die ich mir in den Sparplan haue und die, das ist nach dem Motto, das Unternehmen wird auch noch in 40 Jahren existieren. Dann ist wohl Coca-Cola eines der sichersten Unternehmen der Welt. Da stimme ich zu. Aber die Frage ist halt, wo ist in den nächsten 5 bis 10 Jahren der Wachstumsmarkt?
Genau, völlig richtig. Also umsatzmäßig, wie gesagt, wirst du jetzt in den nächsten Jahren sehen, dass es aufwärts geht. Dieses Jahr werden wahrscheinlich 37 Milliarden Umsatz erzielt werden. Nächstes Jahr 38,8 Milliarden und übernächstes Jahr 40,8 Milliarden. Das heißt, du wirst auch im Umsatz und auch im operativen Gewinn wieder klare Steigerungen erkennen können, weil diese ganze Transformationsphase mit Abspaltung der Apfelbetriebe komplett abgeschlossen ist. Aber mengenmäßig, und das ist ja der Punkt, den wir, glaube ich, beide sehen, ist nahezu kein Wachstum mehr drin bei Coca-Cola. Jetzt braucht man sich aber keine Sorge machen, denn die Menge ist das eine, der Preis pro Menge ist das andere. Und am Schluss ist mir als Aktionär egal, woher das Wachstum kommt, Hauptsache es ist da. Und Coca-Cola ist die letzten Jahre und vor allen Dingen Quartale sehr kreativ geworden, was das Preiserhöhungspotenzial angeht. Zum einen gibt es einen Trend, immer kleinere Dosen anzubieten und da ist natürlich der Preis pro Liter viel höher und auch der Gewinn pro Liter für Coca-Cola viel höher. Zum anderen hat man auch eine sogenannte Premiumization-Strategie, bietet zum Beispiel diese uralte Coca-Cola-Glasflasche in diesem historischen Design in einigen Märkten wieder an und halt zu einem sehr hohen Preis, um eben einfach dieses Markenpotenzial auszuschöpfen und hat halt über diese spannende Verpackung, die auch mit viel Geschichte verbunden ist, wie wir gerade gehört haben, hat man halt auch einfach ein Argument bei den Konsumenten. Weiterhin experimentiert man auch mit anderen Varianten, wie zum Beispiel mehr Koffein der Coca-Cola beizumischen. Da gibt es jetzt diesen Coca-Cola Energy Drink seit neuestem. Mir schmeckt der nicht, aber das ist gar nicht relevant bei einer Investitionsentscheidung. Wichtig ist nur, dass durch diese ganzen Strategien einfach eine Möglichkeit besteht, Umsatz und Gewinn stetig zu steigern. Und diese Frage würde ich eben mit einem Ja beantworten. Warum? Weil wir eben hier einen sehr stabilen Trend haben. In den letzten Jahren, seit 2012 habe ich das extra ausgerechnet für den Podcast, das war ziemlich viel Arbeit, ist der Umsatz, also organisch, also um Wechselkurseffekte bereinigt, um genau 4% pro Jahr gestiegen. Und das ist jetzt nicht super viel, das ist völlig klar. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wer die Aktie kaufen sollte und wer nicht und warum ich sie nicht in meinem Depot habe. Aber 4% pro Jahr ist jetzt auch nicht super wenig. Wenn du überlegst, das sind nach 7 Jahren immerhin 30% mehr Umsatz und auch 30% mehr Gewinn. Und ja, das ist also das, was ich bei Coca-Cola an Wachstum noch erwarte und was ich im Wesentlichen eben daher erwarte, dass eine Flasche Coca-Cola in Indien nur ein paar Cent kostet und hier vielleicht einen Euro oder einen Dollar. Und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wird eben mit steigenden Einkommen, mit der Inflation, der Preis dieser Coca-Cola-Getränke weltweit weiter anziehen. Und dann ist eine stagnierende Menge eigentlich relativ egal. Und so erwarte ich eben die 4% jährliches Umsatz- und Gewinnwachstum. Und dazu kommt eben noch diese sogenannte Free-Cashflow-Rendite, also die Summe, die das Unternehmen am Jahresende eben mehr auf dem Bankkonto hat und aus der dann die Dividende bezahlt wird, aber auch der eine oder andere Aktienrückkauf, was am Ende des Tages den gleichen Effekt hat. Und diese Free-Cashflow-Rendite liegt bei Coca-Cola ziemlich genau bei 4%, sodass man sagen kann, meine persönliche Annahme, das ist wie gesagt nur meine Meinung und keine Empfehlung oder Anlageberatung, ist, dass Coca-Cola einem langfristigen Investor etwa 8% Rendite pro Jahr einbringt. Und jetzt muss jeder für sich überlegen, sind 8% Rendite genug? Und das ist natürlich eine Rendite vor Inflation und vor Steuerabzug, ja. Von der Dividende wird ja wieder ein Viertel abgezogen und mit den 8% kann man sich auch nicht 8% mehr Güter kaufen, weil wir ja einfach eine Kostensteigerung haben. Aber wer sagt, mir sind diese 8% genug und im Gegenzug bekomme ich eine Marke, die auch in 20 oder 50 Jahren oder auch in vielleicht 100 Jahren noch Cash generieren wird. Wer sagt, das ist für mich genug und ich nehme die 3% Dividende mit, für den ist eine Coca-Cola Aktie super für den Sparplan oder auch als Direktinvestition geeignet. Wer aber sagt, ich will zum Beispiel mindestens 10% Rendite pro Jahr, darunter macht es mir keinen Spaß, darunter kann ich auch auf ein Tagesgeld oder eine Anleihe kaufen oder eben einen breiten ETF kaufen, der historisch ja auch 10% eingebracht hat, der sollte von der Coca-Cola-Aktie zum aktuellen Kurs eher Abstand nehmen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass nicht jede Aktie zu jedem Investor passt, was man ja ganz oft auch in diesen Facebook-Gruppen erlebt, dass der eine schreibt, hey, die Aktie ist die beste Aktie der Welt. Für die jeweilige Person mag das stimmen, aber da jeder von uns einen anderen Risikoappetit hat, einen anderen Zeithorizont und auch eine andere Renditeerwartung, was seine Investitionen einbringen sollen, glaube ich, dass zum Beispiel so eine Coca-Cola-Aktie, ich weiß nicht, für Leute, die einfach mehr oder weniger schon ein großes Vermögen erwirtschaftet haben und das jetzt einfach ganz sicher von Generation zu Generation bringen wollen und ein bisschen eine sichere Dividende haben wollen, die seit fast 60 Jahren jedes Jahr gesteigert wird, für die ist es sicher noch eine super Investition und besser als das Geld mit 0% auf dem Tagesgeld herumliegen zu lassen. Aber für so einen jungen Menschen, der jetzt maximal vom Zinseszins profitieren möchte, der sollte sich Gedanken machen, ob er vielleicht nicht auch in andere Aktien investieren möchte oder zumindest nur einen gewissen Anteil an solchen Konsumgüterunternehmen im Depot haben möchte und in einem anderen Depotanteil eben sich mehr Chancen aussetzen möchte. Wie siehst du das Ganze?
Ja, relativ ähnlich. Also ich habe persönlich Coca-Cola, ich glaube, ich habe ein paar Aktien, aber ich habe sie jetzt aktuell nicht in einem Sparplan oder so. Ich meine, es ist halt eine absolute Pflicht, mindestens, 30, 40 Cola-Aktien habe ich, glaube ich, oder so. Also es ist, glaube ich, eine absolute Pflicht von jedem, dass er ein paar Coca-Cola-Aktien einfach zur Unterstützung des weltweiten Kapitalismus im Depot hat. Ja, da gibt es einfach so ein paar Unternehmen, die muss man einfach aus Prinzip haben. Aber das ist jetzt keine Aktie, die ich jetzt irgendwie in letzter Zeit stark im Fokus hatte oder auch irgendwie näher analysiert habe, weil ich meine, viel von dem, was du jetzt auch schon gesagt hast, mit zukünftiger Umsatzsteigerung und so weiter, hat der Markt jetzt auch schon mittlerweile eingepreist. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass der erwartete Gewinn aktuell auf einem Niveau liegt, dass die Aktie ein 25er KGV hat, dann klar, der Gewinn mag durchaus wieder ansteigen und so, aber trotzdem denke ich mir, für ein Unternehmen, was schon 50% weltweiten Marktanteil hat und jetzt nicht irgendwie, weißt du, der Punkt ist einfach der, ich bin mir so, es ist so extrem zweigeteilt, weil du hast halt auf der einen Seite diese unfassbare Sicherheit, dass Coca-Cola nicht verschwinden wird. Es ist einfach so. Ich glaube nicht, dass Coca-Cola in den nächsten 40, 50, auch 100 Jahren jemals von der Bildoberfläche verschwinden wird. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. So, diese Sicherheit hast du. Und auf der anderen Seite denke ich mir, so ein Unternehmen wie Amazon oder so ein Unternehmen wie Microsoft jetzt. Ja, ich meine, Microsoft war ja schon mal fast das größte Unternehmen der Welt und jetzt sind sie es wieder. Und warum? Weil sie ein ganz neues Geschäftsmodell, was es vor 40, 50 Jahren noch überhaupt gar nicht gab, für sich entdeckt haben und jetzt nach und nach ausbauen und da voll investieren können und immer erfolgreicher darin werden. Genau übrigens auch wie Amazon. Und dadurch natürlich enormes Wachstum wieder verzeichnen können und die Bewertung sich natürlich dann dementsprechend auch erhöht. So, und jetzt überlege ich mir die ganze Zeit, was könnte dieser Treiber bei Coca-Cola sein? Und ich glaube halt nicht, dass irgendwie das 10. Energy Drink oder irgendwie noch ein anderer Geschmack und noch eine andere Note, ja, das wird das Baby am Laufen halten, aber es wird halt nicht dazu führen, dass das Baby zu einem riesigen Hulk wird. Ja? Und Und das ist halt das, was mir irgendwie bei Coca-Cola so ein bisschen Sorge bereitet, dass ich eben halt nicht sehe, wo jetzt irgendwie produkttechnisch oder vom Geschäftsmodell her irgendwie so eine Innovation geschieht, dass das Wachstum nochmal richtig beschleunigt wird. Ich kann natürlich da vollkommen falsch liegen. Ja, es kann natürlich sein, dass halt definitiv neue Möglichkeiten hier entdeckt werden. Ich meine, wer kann schon in die Zukunft schauen? Aber aktuell fühle ich mich da irgendwie so unsicher, so dass ich halt sagen würde, ja, also mit diesem Investor-Ansatz zu sagen, ich will ein relativ stabiles Dividendeneinkommen haben und ich glaube, die zahlen ja auch quartalsweise Coca-Cola, ne? Und das ist eine Sache, die ich meinem Sohn vererben kann oder die ich halt in Sparplan mache, ja, alles gut, aber eben nicht mit einem Investment-Case, so wie ich das jetzt zum Beispiel bei Netflix oder bei CD Projekt oder so haben.
Ja, also das war, glaube ich, gerade ein ganz, ganz toller Vergleich, den du genannt hast. Und gerade dein Microsoft-Beispiel möchte ich wirklich nochmal aufgreifen, denn ich persönlich bin in Coca-Cola nicht investiert, aber in Microsoft bin ich investiert, weil ich persönlich für mich einfach auch eine relativ hohe Renditeerwartung habe bei all meinen Investments und ich möchte nur investieren, wenn sich das für mich auch wirklich lohnt. Also man weiß es natürlich nie, ob es sich lohnt, aber man sollte aus heutiger Sicht mit den heutigen Informationen und realistischen Annahmen eben mehr als 10% pro Jahr wirtschaften können. Und was halt interessant ist, Microsoft und Coca-Cola werden mit dem gleichen KGV bewertet. Also für beide zahlt man in etwa den 25-fachen Gewinn. Und Microsoft hat jetzt aber wieder zweistelliges Umsatzwachstum, also so glaube ich 11% und Gewinnwachstum sogar über 20% gemeldet. Und Coca-Cola wächst eben im Umsatz um 4% und im Gewinn vielleicht um 5%. Und das heißt, man kriegt halt die vierfache Wachstumsrate bei Microsoft. Das kann sich natürlich auch wieder ein bisschen abschwächen, wie bei Coca-Cola und kriegt trotzdem das Ganze zur gleichen Bewertung. Und während Coca-Cola noch 30 Milliarden Schulden hat, was bei dem Cashflow kein Problem ist, hat halt Microsoft 70 Milliarden Netto-Cash und ist schuldenfrei. Also man kriegt da noch eine bessere Bilanz und mehr Wachstum und ein besseres Momentum. Und deshalb bin ich weiterhin ganz arg überzeugt von Microsoft. Und bei Coca-Cola ist es halt einfach so, dass die sozusagen die Kapitalsicherung und dieser vorhersehbare, berechenbare Cashflow einfach seinen Preis hat, indem man trotz dessen, dass man eine geringe Wachstumsrate hat, eben ein sehr hohes Multiple oder ein hohes KGV bezahlen muss. Und jetzt muss sich halt jeder überlegen, was für ein Typ von Investor er ist. Und man muss natürlich an der Stelle auch noch sagen, dass es andere Unternehmen aus der Konsumgüterbranche gibt, die ähnlich stabil wachsen, aber dennoch stärker wachsen, weil sie einfach in Teilmärkten aktiv sind, die mehr Wachstum versprechen, wozu beispielsweise PepsiCo zählt, die können wahrscheinlich noch einen Tick schneller wachsen oder auch L'Oréal Paris ist also eines der besten Konsumgüterunternehmen, das es gibt. Und ansonsten noch eine Sache, die auch spannend ist, alle großen Konsumgüteraktien haben in den letzten 12 Monaten nochmal 25-30% zugelegt im Kurs. Sei das eine Nestlé, sei das eine PepsiCo, sei das eine Coca-Cola. Warum ist das passiert? Der Anleihenmarkt ist 10-mal so groß wie der Aktienmarkt, als Faustregel. Ich weiß nicht, ob es ganz genau stimmt, aber ganz generell gesagt trifft das zu. Und jetzt ist die Problematik, dass alle großen Notenbanken gesagt haben, Zinsen noch weiter runter, noch länger unten und die Wirtschaft schwächelt ja, also noch weiter senken, 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 senken. Und wenn es einfach 10-mal so viele Investoren in Anleihen gibt und in Girokonten und Festgeldern und Tagesgeldern, die jetzt wirklich 0,0 stehen haben oder bei großen Vermögen das minus 0,5 stehen haben pro Jahr, dann sagen die sich so, eigentlich will ich von dem, was ich an Vermögen bisher aufgebaut habe, schon weiterhin leben können oder zumindest das Vermögen erhalten können. Und dann sagen die zu ihren Banken oder Vermögensverwaltern, 0,0 mache ich auf Dauer nicht mit, bitte sorgt jetzt oder sucht mir eine Alternative, wo es wenigstens noch 3 oder 4% Ausschüttung gibt. Und dann ist die Folge davon eben, und das ist jetzt die große Beobachtung, dass die Bewertungen sowohl im Immobilienmarkt als auch bei diesen in Anführungsstrichen prognostizierbaren Cash-Cows wie Coca-Cola dann ist halt einfach die Opportunität oder die alternative Anleihe noch viel schlechter. Und deshalb steigt man jetzt zunehmend in diese Aktien um. Und deshalb ist halt der Aktienkurs von Coca-Cola auch circa 25% nochmal gestiegen in den letzten 12 Monaten, obwohl der Gewinn vielleicht nur um 5-10% gestiegen ist. Und deshalb ist die Bewertung in Form des KGVs halt immer höher geworden. Und ich persönlich erkenne halt aktuell keine Umkehr dieses großen Trends, würde also, wenn ich investiert sein würde, jetzt nicht hier wie wild verkaufen, aber mir halt bewusst sein, dass wenn man über Jahre oder Jahrzehnte investiert, nicht endlos dieser Faktor Bewertungserhöhung für die Rendite sorgen wird, sondern ganz langfristig gesehen ist es einfach wichtiger, dass das Unternehmen selbst wächst, und da sehe ich einfach bei Coca-Cola diese begrenzte Wachstumsrate, der aber auch diese Sicherheit gegenübersteht. Ja, und das ist halt meine Erklärung dafür, warum diese Aktienkurse jetzt nochmal so stark gestiegen sind aus dem Konsumgüterbereich. Und ja, das ist sozusagen auch mein Fazit. Also für mich ist die Aktie einfach bei der aktuellen Bewertung nichts. Warum? Weil ich einfach bessere Alternativen in anderen Branchen sehe, mit mehr Wachstum wie Microsoft oder auch ja mit einer günstigeren Bewertung bei ähnlichem Wachstum, und dann investiere ich lieber in die Unternehmen. Aber dennoch halte ich es für ein ganz, ganz tolles Unternehmen mit einer ganz hohen Vorhersehbarkeit, das halt einfach aus den eben genannten Gründen meiner Meinung nach derzeit zu teuer ist, was aber für immer und ewig auf meiner Watchlist bleiben wird. Und wer weiß, Warren Buffett musste, glaube ich, 30 Jahre warten, bis er, nee, 50, ja, 30, 40 Jahre warten, bis er in Coca-Cola eingestiegen ist in den 80er Jahren, obwohl er das Unternehmen seit den 40er Jahren verfolgt, also 1940er Jahren. Und vielleicht wird es mir ähnlich gehen. Und ich muss auch erstmal noch 20 oder 30 Jahre warten, bis ich eine Coca-Cola mal so günstig bewertet finde, dass auch ich einsteige. Aber in der Zwischenzeit bin ich natürlich weiterhin treuer und begeisterter Konsument der Produkte, natürlich vor allen Dingen der Light- und Zero-Produkte, und unterstütze die Coca-Cola-Aktionäre also damit indirekt.
Okay, dann vielen Dank, Jonathan, für die Analyse von Coca-Cola. Noch ein kleiner Quick-Fact fürs Ende. Ich habe gelesen, früher hat man fast 3 Liter Wasser benötigt, um 1 Liter Cola herzustellen. Und durch neueste Innovationen hat Cola es geschafft, aus 100 Milliliter Wasser, nein Quatsch, aus mittlerweile nur noch 2 Liter Wasser, 1 Liter Cola herzustellen. Das heißt, das ist nochmal ein kleiner Quick Fact fürs Ende. Und wir danken natürlich auch allen Coca-Cola-Mitarbeitern hier, die den Podcast hören, für euren fleißigen Einsatz, damit die Aktionäre weiterhin eine gute Rendite machen, und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Ja, und natürlich auch noch ein Dank an alle Coca-Cola-Trinker und Konsumenten, die den Aktionären die Dividende ermöglichen.
Sowieso.
Und ansonsten noch ein Dank an alle Aktionäre, die den Kapitalismus noch am Leben halten und gegen die Berliner Barrikaden verteidigen. Und ja, ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht und liebe Grüße.
Mir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank an Jonathan, vielen Dank an alle Zuhörer, und wir hören uns dann schon nächste Woche, und zwar aus Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Dort werde ich nämlich ab heute die nächsten 10 Tage verbringen und eine Art Praktikum bei der P2P-Plattform Bondora machen mit Lars Wrobbel zusammen. Ich bin richtig gespannt, das Unternehmen noch besser und intensiver kennenzulernen. Und ich werde mich dann nächste Woche per Podcast natürlich auch hier wieder an euch wenden, wahrscheinlich mit Lars Wrobbel auch zusammen. Neue Updates aus dem P2P-Sektor für euch hier parat halten. Und ich freue mich einfach schon riesig auf diese Reise. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Wochenstart. Macht's gut, rationale Grüße. Ciao, ciao.